Wir sind heute allesamt zu einem Gottesdienst gekommen. Und wenn ich in die Reihen schaue und es immer wieder feststelle, es ist ein Familiengottesdienst. Wir kommen heute mit unseren Familien, Vater, Mutter, Kind, zum Gottesdienst. Und wir haben es heute schon verstanden, dass dieses Wort Gottesdienst weit mehr bedeutet als nur die 1,5 bis 2 Stunden, die wir hier verbringen im Gottesdienst. Gottesdienst ist das, was unser Leben ausmacht, was unser Leben prägt. Ich möchte zunächst einmal einen Vers vorlesen aus dem Josua-Buch, Kapitel 24, Vers 15. Josua 24, Vers 15. Gefällt es euch aber nicht, dass ihr dem Herrn dienet, so erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Lande ihr wohnet. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das sind Worte eines großen Mannes Gottes, der vieles mit dem Volk Israel erreicht hat. Gott führte ihn und erwählte ihn, und zum ersten Mal lesen wir über Josua, als er das Heer gegen die Amalekiter geführt hatte. Wir erinnern uns, es war eine schwere Schlacht. Und während Mose die Hände aufgehoben hatte, da siegte Israel. Als er bemüht gewesen ist oder geworden ist und die Hände sanken, dann besiegten die Amalekiter und die Israeliten, die mussten Verluste hinnehmen. Und das war ein Krieg, der Josua wahrscheinlich sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Er wurde später zum Diener Moses erwählt, und im Nachhinein, als Moses schon tot war, hatte er das Recht, das Privileg, die Aufgabe, das Volk Israel ins Land Kanaan einzuführen. Und als er seine Lebensaufgabe, so nenne ich sie vielleicht einmal, erledigt hatte und das Land unter den Stämmen aufgeteilt hatte, und den Dienst so eingerichtet hatte, die Freistädte und alles zugeordnet hatte, erkannte er auf einmal wahrscheinlich so ein Stück Freiheit in sich. Er hatte seine Aufgabe erledigt und er rief die Ältesten zusammen, die Richter, die verantwortlich waren für das Volk, für die Stämme Israels. Erinnert sie, das lesen wir in Kapitel 23 etwas zuvor, über die Wege, die Gott, der Herr, das Land, das Volk geführt hatte, erinnert sie an einige Wunder, die sie gemeinsam erlebt haben, und stellt sie vor die Wahl und sagt, wem wollt ihr dienen? Den Göttern jenseits des Stroms, den eure Väter gedient haben, oder vielleicht den Göttern hier, die hier so angebetet werden und hergetrieben werden. Macht, was ihr wollt, entscheidet euch. Und setzt den Entschluss seines Lebens und sagt, ich aber und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Das ist ein Entschluss, das ist eine Festsetzung, die man nicht auf Gefühlen irgendwo im Trubel einer Auseinandersetzung machen kann oder fällen kann. Das ist eine jahrelange Erfahrung gewesen. Wenige Verse später heißt es schon, Josef verstarb. Im Alter von 110 Jahren. Und als er die Ruhe so nach den ganzen Kriegen, nach den großen Aufgaben, die er bewältigen musste, so einmal gefunden hat, ließ er sich nicht zu einer Freiheitsstatue küren, sondern er sagte, ich will dienen, und zwar meinem Gott. Es war viel zu schade, irgendwelchen anderen Göttern nachzulaufen, irgendjemand anderes anzubeten als den Gott, den er in seinem Leben kennengelernt hat, der ihn durch die Wüste geführt hat, der viele, viele Siege beschert hat. Das ganze Land mit seinem Volk hat er einnehmen dürfen. Und immer wieder hat er die Hand Gottes gesehen und immer wieder führt er das zurück, dass Gott das Volk lenkt. Und er schließt sich und sagt, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Was ist ein Dienst dem Herrn? Zunächst mal habe ich das auch festgestellt für mich, das ist eine Entscheidung eines Herzens, auf etwas zu verzichten, etwas hinzuopfern, sich selbst zu verleugnen sich selbst hinzugeben, sich als ein Opfer darzustellen. Jesus sagt es, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Und diese Hingabe, dies auf etwas zu verzichten, das kostet manchmal enorme Kraft und enorme Zeit und manchmal viel Geld. Josua war entschlossen, ich sagte, ich will dem Herrn dienen. Ich will verzichten, ich will mich hinopfern, ich will mich hingeben, ich will mich im Reich des Herrn gebrauchen lassen. Und das war ein Entschluss und er sagte, ich und mein Haus. Und das Volk, das dort war, sprach, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, hat uns und unsere Väter aus Ägyptenland geführt, aus dem Diensthause, und hat vor unseren Augen solche große Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Wege, den wir gezogen sind, und unter allen Völkern, durch welche wir gegangen sind. Und so weiter. Das Volk erinnerte sich an die großen Taten Gottes und sagt, das sei ferne. Wir wollen keinen Götzen nachlaufen. Wir wollen auch dem Herrn dienen. Und das war auch ein Entschluss, dass das Volk getan hatte. Und ich habe mich einmal so die Gedanken gemacht, können wir denn überhaupt Gott, unserem Herrn, dienen? Zunächst einmal lesen wir, dass Gott auch ohne unseren Dienst auskommen könnte. Paulus schreibt in Athen und sagt den Leuten, Gott wird nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte. Und so sehe ich diesen Zuruf als ein großes Privileg, als ein Geschenk Gottes, dass wir ihm dienen dürfen. Nicht um errettet zu werden, sondern weil er uns errettet hat. Er hat uns diese Möglichkeit, dieses Gnadengeschenk gegeben, ihm zu dienen. Weil wir Menschen sündhaft sind. In Kolosser 1,21 lesen wir, wie Paulus das sagt, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod und euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. In der letzten Woche rief mich ein Freund an und berichtete, diesen Handwerker und hat einen großen Auftrag in einem öffentlichen Gebäude zu tun. Und da musste die Leute, seine Handwerker, seine Mitarbeiter dort anmelden, damit sie auch einen Ausweis bekommen, um in das Gebäude eingehen zu können. Es war ein öffentliches Gebäude und war bestimmten Bedingungen unterstellt. Und auf einmal, das erzählte mir, hat man ihm mitgeteilt, einer von denen dürfe dort nicht hineingehen. Weil der Auftraggeber hat die Personalien überprüft und festgestellt, dass einer im Strafregister eingetragen ist. Mit solchen Menschen wollen die Auftraggeber, große Unternehmen gar nichts zu tun haben. Unser Sohn hat sich bei einer Firma beworben und dass ihm der Ausbildungsvertrag zugeschickt wurde, sollte er ein polizeiliches Führungszeugnis nachreichen. Ja, die Unternehmer wollen feststellen, dass die Leute, die sich dort bewerben, ja, dass sie keine Einträge haben, dass sie nicht vorbestraft sind und dass deren Leben in Ordnung ist. Und jetzt denke ich, Jesus Christus, der weiß, dass ich ein Verbrecher bin, gegen ihn gesündigt habe, ja, dass ich gegen ihn aufgelehnt war. Ich tat nicht das, was er wollte. Ich hatte ihn verschmäht, ich hatte ihn beleidigt, Schmerzen hinzugefügt. Er stellt mich jetzt in seinen Weinberg an. Das ist etwas Großartiges. Warum? Paulus schreibt, er hat euch versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig. Gott hat uns versöhnt durch Jesus Christus und uns, gegen den wir aufgelehnt waren, in seinen Weinberg eingestellt und das Vorrecht gegeben, dort mitzudienen. Und den Segen, den er im Bau seiner Gemeinde gibt, auch mitzuerleben und daran teilhaftig zu werden. Und das Dritte, was ich festgestellt habe, wir sind auch gar nicht qualifiziert dafür. Wer kann schon das Werk Gottes machen? Und dennoch beruft Gott zu und befähigt. Und der Apostel Paulus stellt es ebenso fest, in 1. Korinther 15, Verse 9 und 10 lesen wir, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als die alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Das sind so Menschen, die gar nicht qualifiziert sind, und Gott beruft sie und befähigt sie und gibt ihnen Gnade und Kraft und Wissen und Fähigkeit und Gaben, um ihm zu dienen. Ich habe ein Bild vor Augen. Wir sind einmal in Kiew gewesen, ist schon etwas länger her. Unter Bahnhof standen viele, viele Menschen. Und beim Vorbeifahren habe ich geschaut und gesehen, die warten weder auf den Bus, so sehen die nicht aus, noch auf den Zug. Die stehen da einfach so rum, und da sagte uns der Begleiter, der dort gewohnt hat, da sind Arbeiter. Du kannst hingehen, fragen, wer mauern kann, und dann nimmst du ihn mit und dann wird er mauern. Ob er das kann oder nicht, wirst du das später feststellen. Ja? Weil wenn die Leute da stehen und arbeiten wollen, die können erstmal alles. Und viele werden dann auch direkt entlassen nach einer oder zwei Stunden, sagt er, weil eben nicht fähig sind. Ja, die haben die Gabe gar nicht, die Steine gerade zu legen oder die Wände gerade zu verputzen. Meistens sind das Handwerker, die auf dem Bau arbeiten wollen. Viele können nur LKWs entladen oder die Erde umwerfen, umschmeißen, Gräben machen. Aber nicht diese hochqualifizierten, diese feinen Arbeiten. Wenn ich einmal überlege, dass Jesus Christus uns anvertraut hat, sein Wort weiterzugeben, mit Kindern zu arbeiten, die frohe Botschaft zu verkündigen, was das für ein Vertrauen ist, das Gott uns gegeben hat, in seinem Weinberg zu dienen, in seinem Weinberg zu arbeiten. Dienst ist ein Verzichten, ein sich selbst verleugnen. Es ist eine Entscheidung eines Menschen, eines Einzelnen, sich hinzuopfern. Und in den Psalmen lesen wir, dienet dem Herrn mit Freuden, jauchzt dem Herrn alle Welt, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen, denn der Herr ist gut. Seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Dienen dem Herrn mit Freuden. Wenn Dienen ein Verzicht ist, an sich hingeben, an sich hinopfern. Wie kann man dort noch einem befehlen, zu sagen, tue das mit Freuden? Was motiviert uns? Was bringt einem Menschen, sich hinzugeben, sich hinzuopfern und das Ganze mit Freude zu tun? Das ist die Belohnung. In Kolosser lesen wir, alles, was ihr tut, das tut vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und wisset, dass ihr von dem Herrn empfangen werdet, die Vergeltung des Erbes. Denn ihr dienet dem Herrn Christus. Nun dachte ich während meiner Vorbereitung auch, es gibt viele Männer Gottes, viele große Männer Gottes, die wir kennen, die große Werke für den Herrn getan haben, die vieles im Leben erreicht haben, organisiert haben, massenweise den Menschen gepredigt haben. Und ganz oft, wenn solche Menschen sterben, hört man das im Nachruf und es wird sehr vieles zusammengefasst. Und einer der vielen ist Billy Graham gewesen, der vor kurzem gestorben ist. Man hat viel über seine Werke berichtet, über all das, was er erreicht hat für den Herrn. Und in einer Anzeige, in einem Nachfolger gelesen, ihm wurde zu keiner Zeit irgendwie Untreue unterstellt, dass er mit Finanzen oder sonst irgendjemand bestochen hat. Er hielt sein Leben im Reinen. Das hat ihm eine Presse bescheinigt. Das war ein Zeugnis eines Mannes Gottes. Und da denke ich manchmal, wo sollen wir hin mit unseren Gaben? Die großen Männer, die sind dafür befähigt, aber wir wahrscheinlich doch nicht. Und dann dachte ich an einige Ereignisse, die ganz oft auch ja, bei uns im Rahmen der Gottesdienste stattfinden, wie der Kindertag auch gestern. Wie viele Mitarbeiter dort ja, bewegt werden, organisiert werden, wie viele Menschen sich hingeben, verzichten auf den Schlaf am Morgen zum Beispiel, auf die schönen Abendstunden in der Familie, um sich vorzubereiten, um solch einen schönen Tag für die Kinder zu veranstalten. Ich dachte dort auch an ein Ereignis, an eine Beerdigung. Ist vielleicht nicht das schönste Beispiel, das man bringen kann, aber ich fand es sehr passend. Das war die Beerdigung von Jesus Christus. Wir haben zwar heute schon einiges gehört aus dem Text, was nach seiner Auferstehung passierte, aber ich möchte einmal zurück zur Geschichte greifen. Lukas 23, Vers 50. Lukas, Kapitel 23, Vers 50 und weiter. Und siehe, ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter, frommer Mann und hatte nicht gewilligt in ihren Rat und Handel.
Er war von Arimathäa, der Stadt der Juden, einer, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu und nahm ihn ab, wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein gehauenes Grab, darin niemand je gelegen hatte. Und das war der Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Weiber nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa und beschauten das Grab und wie sein Leib gelegt ward. Sie kehrten aber um und bereiteten Spezereien und Salben. Und den Sabbat über waren sie still nach dem Gesetz. Und die zweite Stelle aus Johannes 19, Abvers 38. Johannes 19, Abvers 38. Danach bat den Pilatus Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, dass er möchte abnehmen den Leichnam Jesu. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte Myrrhe und Aloe untereinander bei 100 Pfunden. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in jene Tücher um den Spezereien, wie die Juden pflegten zu begraben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuzigt war, ein Garten, und im Garten ein neues Grab, in welches niemand je gelegt war. Darin legten sie Jesu um des Rüsttages willen der Juden, die weil das Grab nahe war. Es war eine Beerdigung, vielleicht ein typisches Ereignis, wie es manchmal auch bei uns in der Gemeinde stattfindet. Und ich denke, für die Trauernden, auch in diesem Fall, war das schon ein Trost oder ist es immer wieder ein Trost, wenn gerade die Beerdigungszeremonie harmonisch abläuft, wenn alles geplant ist, wenn das Essen ausreicht, das nach der Beerdigung oft eingeteilt wird oder zu dem eingeladen wird, wenn die Predigt gut war, wenn das Grab passte, wenn das Wetter schön ist, wenn das alles so irgendwie harmonisch abläuft und alles passt, dann ist es irgendwo wenigstens ein kleiner Trost oder kleine Befriedigung den trauernden Gästen. Und genauso war das auch hier. Jesus wurde beerdigt und die Frauen folgten ihnen nach und beobachteten ganz genau, was dort geschehen war. Und wir lesen hier bei dieser Beerdigung, es kam Josef, ein Ratsherr. Er war ein guter und frommer Mann. Und er willigte nicht in ihren Rat und Handel. Er war von Arimathäa, der Stadt der Juden, einer, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und er nahm ihn ab, wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein gehauenes Grab, daran niemand je gelegen hatte. Es war ein Bestatter, der sich um das Ganze gekümmert hatte. Die Frauen, die waren machtlos. Die standen da, die konnten nichts tun. Und das hat sich aber einer gefunden. Der ging zu Pilatus, der hatte die Genehmigung eingeholt und hatte den Leichnam abgenommen und hat ihn in eine Leinwand gewickelt. Er hatte soweit alles fertig gemacht. Und die Frauen sahen das. Und wahrscheinlich freute sie sich, dass es eben so passiert ist, so nach dem jüdischen Gesetz. Die konnten ja nichts machen, aber es hat sich jemand gefunden, der in diesen Dienst angesprungen ist. Und da lesen wir in Johannes, es kam Nikodemus, der schon mal bei Nacht zu Jesus kam und brachte eine Mischung und Myrrhe und Aloe, ungefähr 100 Pfund. Die russische Übersetzung sagt etwa 100 Liter. Ich habe in einigen Lexikas nachgeschaut und mal versucht herauszufinden, wie viel das ist und wie viel sich das verhält. Die Angaben sind alle unterschiedlich. Einige sagen, es müssen zwischen 27 und 45 Kilogramm sein. Einige sagen, es war eine Flüssigkeit und die wurde in den Litern ausgemessen. Alle sind sich aber einig, es war unheimlich viel und es war unheimlich teuer. Kaum einer konnte sich so eine Beerdigung leisten zur damaligen Zeit. Und Maria stand da und schaute sich das an und freute sich wahrscheinlich, dass jemand sich, anstatt sie es getan hatte, hingeopfert hat und so viel gegeben hat, etwa 100 Pfund. Ein Bibelausleger sagte, nach der Berechnung damals, wenn man das jetzt hin und her berechnet, könnten das 120 Jahre gewesen sein, dass ein Durchschnittsarbeiter arbeiten musste, ohne Feiertage, um so viel Geld zu verdienen. Und es kommt einer und bringt es mit. Und sie balsamieren Jesus ein, legen ihn in die Leinwand und in ein Grab, das neu ist, das groß war, darin noch nie einer gelegen hat. Und scheinbar hat sich alles erledigt. Jesus war beerdigt. Aber was mir bei diesem Fall aufgefallen ist, Maria und die Frauen, ein anderes Evangelium sagt, das war Maria, die Mutter des Jakobus, Maria Magdalena und Salome, die gehen hin und kaufen Spezereien. Warum eigentlich? Da ist ja schon so viel passiert, da sind die Reichsten zusammengekommen und haben Jesus beerdigt. Neues Grab, ganz neue Leinwand, in der gewickelt wird, ganz viel Aloe und Myrrhe. Unheimlich wert, konnte keiner bezahlen. Und sie gehen hin und kaufen sich noch etwas. Und weil sie gemeinsam hingehen, nehme ich mal, dass sich wahrscheinlich Maria Magdalena oder auch die andere Maria das einzeln gar nicht so viel leisten konnten. Die haben etwas gekauft, weil sie in ihrer Armut, in ihrer Schwachheit etwas dazu beitragen wollten. Diese 100 Pfund, das war schon gewaltig. Aber die wollten etwas Eigenes beitragen. Die wollten, dass von ihnen auch etwas dazukommt. Sie wollten das etwas schöner machen, auch irgendwie etwas bereichern, auch wenn es minimal gewesen ist. Über diese 100 Pfund beschreibt Johannes und gibt ein Maß an. Und nun in Johannes lesen wir darüber. Über die Salbung Jesus, auch wenn es wahrscheinlich zwei verschiedene waren, berichten alle vier Evangelien. Ich denke, den Jüngern oder auch den Evangelisten, das war unheimlich wichtig, dieses eine Werk, das letzte, das von Herzen gern Geschehene, so zu betonen. Natürlich war das gut und vielleicht auch notwendig, was Nikodemus gemacht hat. Aber alle vier, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, beschreiben dieses eine Kleine, was Maria getan hat. Mit dem Wenigen, was ihr zur Verfügung stand, hat sie so vieles erreicht. Und wenn wir weiterlesen, Maria war die Erste, der sich Jesus offenbart hat nach seiner Verstehung. Was für ein Erlebnis sollte es für Maria gewesen sein? Sie hat nur etwas beigetragen, etwas Kleines, vielleicht im ganzen Umfeld gar nicht Notwendiges, aber sie wollte etwas, dass es von ihr kommt, von ihrem Herzen. Sie hat den Meister so gerne gehabt. Und nach seiner Verstehung offenbart sich Jesus ihr als Erstes. Und dieses Kleine, das war so wertvoll, was sie getan hatte. Und manchmal denke ich, wie ich das schon sagte, viele große, begabte Leute können vieles erreichen. Aber ich denke, jeder von uns ist irgendwo berufen, das Kleine, den eigenen Talent, den Gott ihm gegeben hat, dazu beizutragen. Um einmal, wie ich schon sagte, unseren Gottesdienst zu gestalten, aber auch zum Lebensinhalt, zu einer Aufgabe, zu einem Grundsatz des Lebens zu machen. Wir kennen noch ein anderes Beispiel aus der Schrift, als Jesus beim Tempel saß und an den Gottesgasten schaute. Wie viele reiche Menschen dorthin kamen und viel sichtbar reingelegt haben, um sich von den Menschen sehen zu lassen. Um einfach zu sagen, schaut doch mal, wie viel ich da reingelegt habe. Das hat einen Wert, das hat eine Bedeutung. Und da kommt eine Frau und legt zwei Schärflein rein. Je nach Übersetzung sagt man auch, ein Cent, ein Pfennig, sehr wenig, minimal. Was könnte man mit einem Pfennig, wenn es denn so vergleichbar ist, ich weiß es nicht, bei einem Tempel, bei einem Gebäude erreichen? Und Gott würdigte das und sagte, sie hat mehr gelegt als alle anderen. Dieses Wenige, das ist viel mehr. Und ich dachte, in diesem Fall ist es größer und kleiner Zeichen, was man in der zweiten und dritten Klasse gelernt, das hat bei Gott absolut keine Bedeutung. Es muss vom Herzen kommen, es musste gern geschehen. Ich weiß nicht, welchen Weg diese Witwe zurückgelegt hat, um jetzt dorthin zu kommen und das Geld dort einzulegen. Vielleicht war der Weg auch sehr lange gewesen. Und vielleicht kämpft sie die ganze Zeit, soll ich nicht, bringt das was überhaupt? Wenn einer 1.000 Euro reinlegt und nicht nur mal 1 Cent oder 2 Cent, das steht doch ihm keinen Vergleich. Jesus würdigt aber dieses Kleine, genau das Gleiche wie die zwei Fische und 5 Brote, die ein Jüngling Jesus gegeben hatte. Er hatte alles gegeben, was er hatte. Der Rest war Jesu Aufgabe, das zu vermehren, das aufzuteilen und das Volk satt zu kriegen. Wo ist mein Beitrag heute im Gottesdienst? Wo ist mein Beitrag im Dienst dem Herrn? Oft erleben wir diesen Segen, wenn wir etwas den anderen geben. Oft können wir das Ausmaß gar nicht einschätzen, was es bringt, eine kleine Pizza zu kaufen und sie zu essen. Vielleicht warst du das, der dieses Stück Pizza gegessen hat. Oder du, lieber Jugendlicher, der vielleicht die Pizza da drauf gemacht hat. Aber das hat dazu gedient, dass irgendwo über 6000 Kilometer sich Leute zu Gott bekehren. Das kann kein Kontrolle ausrechnen, kein Wirtschaftsingenieur kann das irgendwie berechnen und sagen, das lohnt sich, das macht Sinn. Das ist Gottes Werk. Und Gott gibt uns das Vorrecht, den Segen, dort mitzumachen, dort mitzugestalten. Wir waren vor zwei Wochen war das in der Ukraine gewesen und haben dort ein Auto hingebracht, einem der Gemeindeleiter einer kleinen Gemeinde, der für viele andere Gruppen und Gemeinden zuständig ist. Es hat sich dort eine Gemeinde beteiligt und dort einige Freunde, die da mitgemacht haben. Und ich hatte das Vorrecht, dorthin zu bringen und einmal diese Freude zu übergeben. Es war ein schönes Auto, keine 10 Jahre alt, sehr wenig gelaufen, verhältnismäßig gut ausgestattet. Und unterwegs dorthin rief ihn noch ein Freund an aus Hannover und sagte, du fährst ja vorbei hier, ich habe noch ein Maxi-Cosi, also ein Kindersitz, würde ich gerne mitgeben, ja, vielleicht kann er dort gebraucht werden. Und er sagte, gut, so viel Platz finden wir noch, war auch sehr knapp, das Auto war sehr voll. Wir haben das noch irgendwie reingesteckt und dorthin gebracht. Und ich weiß nicht, ob die Freude über diesen Maxi-Cosi nicht größer gewesen ist bei dem, der es gekriegt hat, als bei dem, der das Auto bekommen hat. Das war scheinbar etwas Kleines, ich habe es noch kaum reingepasst, das Auto war voll. Aber die Menschen haben sich sowas von erfreut. Das ist ein Luxus für die. Wer am Mittwoch vielleicht bei der Gebetsstunde dabei war, wir hatten einen Vortrag gehört über einen Dienst in Rumänien. Wie die Leute sich einfach erfreuen, wenn sie ein Hemd oder eine Hose oder etwas zum Essen bekommen. Man kann sich gar nicht vorstellen. Und keiner erwartet von uns, dass wir einen LKW dorthin schicken. Aber etwas beizutragen, etwas, was Gott uns aufs Herz legt, und zwar von ganzem Herzen, aus reinem Herzen, ohne irgendwie gesehen zu werden. Ich habe ein Beispiel gehört von einem Pastor in der Gemeinde und der sagte, die haben neben der Kanzel einen Spendekasten stehen. Und er sagte, wenn ich den Kasten dahinten wegbringe, dann reduziert sich die Spende um etwa ein Drittel. Solange sie bei der Kanzel steht und die Leute kommen und gesehen werden, geben die mehr Geld. Ich denke, das ist das, was Gott von uns nicht haben möchte. Als Gott dem Volk Israel, damals das Volk, den Dankopfer aufgetragen hatte, hatte eine bestimmte Aufgabe in sich. Und ich kann mir das einmal so vorstellen, so bildlich, da kommt jemand hin und opfert, das Opfer wird verbrannt, der Geruch, der wohlriechende Geruch, der stand hoch. Und das, was überbleibt, das ist die Asche, die zusammengefegt wird und weggetragen. Also manchmal denke ich, ist das auch mit unserem Opfer, das wir Gott bringen. Vielleicht singen wir hier vorne. Vielleicht tun wir etwas, was nicht sichtbar ist, wo uns keiner sieht, aber eine wichtige Aufgabe. Und dieser Dienst, den wir tun, das, was von Herzen kommt, das verherrlicht Gott, den Herrn. Aber selbst der Gesang oder selbst die Arbeit, die wir tun, die verbrennt, die wird weggefegt, das ist einfach Asche. Gott will unsere Herzenseinstellung. Er will unsere Dankbarkeit. Er will unseren Entschluss, dass wir nicht Gutes tun, dass wir nicht ihm dienen, um gesehen zu werden. Nein, dass es aus dem reinen Herzen kommt. Alles, was er tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn empfangen werdet, die Vergeltung des Erbes, denn ihr dienet dem Herrn Christus. Möchte doch heute unsere Herzensanstellung nochmal daran gefestigt werden, Gott zu verherrlichen, ihm zu dienen, mit dem Kleinen, was wir haben, mit dem, was uns gegeben hat, einfach aus reinem Herzen, aus Dankbarkeit ihm gegenüber. Und wir werden sehen und erfahren, wie groß der Herr ist und wie viel Großes kann er daraus machen, aus dem Kleinen, was wir ihm beigebracht haben. Amen.